haben viele Patienten erstmal die Schmerzen erleben ja nur den Schmerz und nicht die Probleme, die vielleicht noch dahinter stehen, das Ganze verursachen. Da gibt es ein Behandlungsverfahren, das nennt sich Biofeedback. Mit dem können wir genau diese Zusammenhänge ganz gut nachweisen. Das heißt, wir können dann zum Beispiel durch kleine Stresstests erfahrbar machen, dass eine Stressbelastung unmittelbar zum Anstieg des inneren Stresses und damit auch der Symptomatik und der Schmerzsymptomatik führt.
Moin und herzlich willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die in irgendeiner Form mit Psychiatrie zu tun haben. Heute ist das Dr. Christian Fricke-Neef. Er ist Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Tiefenbrunn. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir über Psychosomatik sprechen. Was ist das überhaupt und wie interagieren denn Körper und Psyche, zum Beispiel bei somatoformen Schmerzstörungen? Und kann man sich Schmerzen auch einbilden? Grundsätzlich starte ich mit der Frage, weil das der Titel des Podcasts ist, was heißt denn gestört? Was würden Sie sagen, ist aus Ihrer Sicht gestört?
Gestört ist ja allgemeinsprachlich, umgangssprachlich alle Abweichung vom Normalen. Wir haben in der Psychosomatik allerdings doch überwiegend Probleme, mit die sich eigentlich gut nachvollziehen lassen, die gar nicht so weit ab vom Normalen sind. Und in die wir uns eigentlich ganz gut einfühlen können. Deswegen kommt mir dieses Wort eigentlich eher selten über die Lippen. Das ist doch gestört. Das nächste wäre, man sagt, das ist krank und das kriegt dann schnell was Abwertendes. Deswegen versuche ich eigentlich dieses Wort zu vermeiden, obwohl wir natürlich schon immer Veränderungen von Normalzuständen haben oder von Idealzuständen. Und die Patienten natürlich auch das genau beklagen, dass bei ihnen was nicht ganz in Ordnung ist, nicht stimmt.
Und trotzdem spricht man bei vielen Diagnosen ja von sogenannten Störungen. Sie haben jetzt gerade die Psychosomatik schon angesprochen. Das ist Ihr Fachgebiet. Können Sie grob erklären, was bedeutet Psychosomatik überhaupt?
Psychosomatik ist eigentlich der Zusammenhang von Psyche und Körper. Und zwar immer von beiden Seiten gesehen und auch von der Interaktion beider Systeme her gesehen. Es gibt sozusagen nie nur eine körperliche Störung ohne auch eine psychische Begleiterscheinung. Und umgekehrt gibt es eigentlich keine psychischen Probleme, die sich nicht in irgendeiner Form auch körperlich äußern. Und dann interagiert ja beides noch, manchmal auf eine Weise, die wir gar nicht im Blick haben, für möglich halten. Und diese Interaktion genau zu beschreiben, zu definieren, zu erfassen, das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Und der geht bis heute eigentlich in der Medizin immer noch unter, obwohl er eigentlich ganz gut schon seit langem erforscht und beschrieben ist. Trotzdem haben wir in der Medizin diese Trennung in somatische Medizin, auch in der Ausbildung der Mediziner und eher die psychische Medizin, also die psychologischen, ärztlichen Psychotherapeuten. Viele Patienten fallen auch gerade wegen dieser Trennung der Fachgebiete irgendwie durch die Maschen und werden weder in dem einen System noch in dem anderen gut therapiert. Und da ist die psychosomatische Medizin eigentlich ein ganz wichtige integrative Funktion zu, diese Hürde zu überwinden.
Und kann man denn dann sagen, in dem Fachbereich, was war denn zuerst, Henne oder Ei? Also ist erst die körperliche Erkrankung und daraufhin hat es psychische Folgen, Belastung oder ist es umgekehrt?
Beides ist natürlich wichtig, das in der Entstehung der Symptomatik gut zu eruieren, was war eigentlich das Erste, womit es begonnen hat. Und das gibt dann manchmal auch einen Schlüssel dafür, wie das Gesamtproblem eigentlich zu verstehen ist.
Und was gibt es da für, ich nenne es jetzt mal Erkrankungen oder Störungen oder wie auch immer im Bereich der Psychosomatik?
Also wo wir es eben viel mit zu tun haben, sind alle Arten von Schmerzstörungen, Befindlichkeitsstörungen, die sich in Form von Schmerzen äußern. Dann haben wir natürlich das große Gebiet der Essstörungen, also wo sozusagen psychische Schwierigkeiten sich in Gestalt des Essens irgendwie manifestieren. Dann haben wir Krankheitsverarbeitungsstörungen, also eigentlich primär körperliche Erkrankungen wie eine Krebserkrankung oder eine chronische Darmerkrankung, die dann im Weiteren zu psychischen Problemen führt. das sind so schlaglichtartig vielleicht so häufige Probleme, die uns begegnen.
Ist es denn aber auch so dieses klassische, oh, ich habe schon seit Ewigkeiten Rückenschmerzen und Nackenschmerzen und solche Phänomene in Anführungszeichen, wo es dann im Nachhinein heißt, ja okay, da ist aber nichts am Nacken und am Rücken, sondern das ist psychosomatisch?
Genau, das mit der Botschaft kommen eben viele Patienten auch. Das sind dann manchmal Ausschlussdiagnosen. Sie haben da nichts, also muss es irgendwie psychisch sein. Dann kommt als nächstes von Patienten häufig diese eigene abwertende Beurteilung. Na, dann ist es wohl eingebildet und im Umfeld wird denjenigen das dann auch gesagt, was nicht sozusagen nachgewiesen, im Röntgenbild nachgewiesen ist oder durch andere Befunde, das muss dann da wohl eingebildet sein. Und das ist ein Problem, weil natürlich Patienten sich dann nicht ernst genommen fühlen und man dann auch erstmal nicht weiterkommt. Tatsächlich gibt es ja keine eingebildeten Beschwerden. Natürlich kann jemand simulieren, aber das ist eher selten. Aber es gibt immer das Problem, dass der Röntgenbefund häufig nicht das widerspiegelt, was eigentlich an Problematik vorliegt. Wir haben einerseits Beschwerden, die mit einem unauffälligen Röntgenbild manchmal einhergehen, massive Beschwerden und man sieht im Röntgenbild fast nichts. Und es gibt umgekehrt manchmal schwerste Skoliosen, also Verbiegung der Wirbelsäule, die mit erstaunlich wenig Beschwerden einhergehen. Und diese Lücke zwischen Befund und Befinden, mit dem haben wir es eben häufig zu tun. Und Patienten verwerten das dann eben manchmal so, als wäre das Ganze dann eingebildet. Wir versuchen dann eigentlich immer dem entgegenzusetzen, es gibt keine eingebildeten Beschwerden. Das, was man erstmal erlebt, ist das, was da ist. Die Ursache, die kann natürlich unterschiedlich sein. Sie liegt häufig eben nicht da, wo man sie zunächst mal vermutet. Beispiel wäre vielleicht eine Fibromyalgie. Also bei einer Fibromyalgie erlebt man chronische Muskel- und Gelenk- und Bindegewebsschmerzen in der Körperperipherie. Tatsächlich ist aber die Schmerzverarbeitung im Gehirn das Problem. Also die Schmerzschwelle ist sozusagen schärfer gestellt, also liegt niedriger. Und dadurch werden vergleichbare Körperempfindungen als unangenehmer und eher schmerzhafter wahrgenommen.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt im Vergleich zu einer Patientin, einem Patienten mit dieser Problematik einen Schmerz habe, wäre der bei mir, die das nicht betrifft, der Schmerz ist verspürbar, aber nicht so krass. Verstehe ich das richtig?
Genau, wir haben zum Beispiel diese Triggerpunkte, die waren mal identifiziert worden als ein Diagnosekriterium für die Fibromyalgie. Wenn Sie selber mal an diese Stellen drücken, das sind so häufig diese Sehnenansatzpunkte. Wenn man da nur kräftig reindrückt, kann man da auch bei Gesunden, die sonst keine Schmerzen erleben,
Sie drücken sich jetzt auf die Schulter, das ist hier so an dem...
Genau, das wäre hier so der Übergang Schulter-Arm.
Ja.
Das ist ein typischer Sehnenansatzpunkt. Wenn man den kräftig drückt, kann man auch einen ganz normalen Schmerzreiz jetzt auslösen.
Und das wäre dann für Menschen, die betroffen sind, unerträglich?
Ja, oder deutlich schwerer erträglich.
Ja. Und damit kommen wir aber ohnehin erstmal zu dem Stichpunkt vielleicht nochmal Schmerz. Was ist denn Schmerz? Sie meinten jetzt eben schon mal, Schmerz kann nicht eingebildet sein. Was ist Schmerz? Kann man das definieren?
Ja, Schmerz ist erstmal eine völlig unangenehme, aversive Körpererfahrung. Und die eigentlich immer erstmal einen Gefahrenhinweis bietet. Deswegen versucht man auch den Schmerz zu umgehen. Der akute Schmerz ist einfach ein Warnsignal, egal wo man den jetzt erlebt. Es gibt den viszeralen Schmerz, der auf Eingeweideprobleme hindeutet. Etwa wenn man Blähungen hat, starke Bauchschmerzen hat, das wäre jetzt keine Gefahr. Aber bei jemandem, der sagen wir mal einen Darmverschluss hat und dann starke Bauchschmerzen erlebt, bei dem wäre das natürlich ein klares Warnsignal. Oder einfaches Beispiel, der Verbrennungsschmerz, ich fasse auf die heiße Herdplatte, dann ziehe ich schnell wieder weg. Das sind ganz schnelle Nervenweiterleitungen, die einem erlauben, dann sich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Es gibt Menschen, bei denen genau das ausgefallen ist und die sich dann immer wieder schwer verletzen, weil sie diesen Schmerzreiz als Warnsignal nicht wahrnehmen können. Und dieses Warnsignal was beim akuten Schmerz noch eine wichtige Bedeutung hat, verliert beim chronischen, oder je chronischer der Schmerz wird, immer mehr an Bedeutung. Mhm. Da kehrt sich das Ganze sozusagen um, da wird der Schmerz, ist kein sinnvolles Warnsignal mehr, führt aber trotzdem dazu, dass die Betroffenen sich schonen, ihre Altersaktivitäten weitgehend einschränken, sich sozial zurückziehen. Und dann kommen im Zuge dieser Chronifizierung ganz andere Mechanismen zum Tragen, die nichts mehr mit Schutz vor weiterer Schädigung zu tun haben. Mhm. Und diese Mechanismen, die dann einsetzen, das sind dann im Zuge der Schonung, des sozialen Rückzugs, der Immobilisierung, das sind dann Dinge, die in die weitere Chronifizierung führen. Und häufig auch noch Beziehungserfahrungen derjenigen, die diesen Schmerz erleben, noch vielleicht von früher verstärken. Also jemand, der sowieso schon vielleicht biografisch belastet ist, weil er vielleicht von seinen Eltern geschlagen, misshandelt worden ist oder andere schmerzhafte Erfahrungen machen musste. Der gerät dann durch diese soziale Isolation nochmal in ein ganz anderes Problem von Ausgrenzung. Mhm. Vor etwa 20 Jahren ist eine ganz interessante Arbeit erschienen, warum soziale Ausgrenzung schmerzt. Mhm. Und da konnte man durch eine funktionelle MRT-Untersuchung nachweisen, dass selbst dass die Ausgrenzung in einem einfachen Videospiel mit einem virtuellen Interaktionspartner bereits Schmerzareale im Gehirn aktiviert, die der Verarbeitung eines körperlichen Schmerzes ähnlich sind. Okay. Und das war insofern ein interessanter Befund, weil man dann verstehen konnte, dass soziale Ausgrenzung wahrscheinlich im Überleben der Menschheit ein sehr relevanter Faktor dafür war, ob man überlebt oder nicht. Also wenn man sich eine kleine Neandertaler-Gruppe vorstellt, die im Wald überleben muss und die extrem darauf angewiesen ist, dass man zusammenhält, da war eben die soziale Ausgrenzung ja gleichbedeutend wahrscheinlich mit Tod. Mhm. Und dafür sensibel zu sein, da hat sich das Gehirn eben auch des körperlichen Schmerz der körperlichen Schmerzverarbeitung gleichsam bedient, kann man vielleicht vereinfacht sagen.
Mhm. Aber das finde ich ganz spannend, wenn Sie von dem Punkt jetzt erzählen, von dieser Studie vor 20 Jahren. Konnte man denn dann das nur in Anführungszeichen im MRT sehen, dass das eine Auswirkung hat, diese Isolation? Oder war das dann auch so, dass die entsprechende Person gesagt hat, als Beispiel, so ja, ich habe seit über Jahre, tut mir mein rechtes Bein weh oder was auch immer. Also war denn dann das Ganze körperlich manifestiert?
In dieser Versuchsanordnung nicht, aber es ist zum Beispiel umgangssprachlich, ist es ja, hört man immer wieder, dass jemand sagt, das hat mich sehr gekränkt, geschmerzt, wie ich damals, sagen wir, in der Schule Mobbing ausgesetzt war und ausgegrenzt worden bin. Mhm. Also schon im Sprachgebrauch ist es eigentlich üblich, Ausgrenzung auch mit, das schmerzt mich, das kränkt mich, verletzt mich, zu beschreiben.
Und wie kann ich mir das vorstellen bei Ihren PatientInnen? Welche Schmerzempfindungen äußern die? Also ist das eher so ein diffuser Schmerz oder kann das wirklich ganz konkret sein, die linke Hand?
Gibt beides, aber bei den typisch für diesen chronischen Schmerz ist eigentlich eher, dass der Schmerz eher diffus ist, also häufig im ganzen Körper erlebt wird oder in großen Teilen des Rückens, dass er gar nicht so umschrieben ist. Mhm. Aber es gibt auch regionale Schmerzsyndrome, die sind dann schon sehr auf einen Körperteil fixiert.
Mhm. Und gibt es denn bei der Entstehung eine ähnlich große Bandbreite? Also wenn Sie dann mit Ihren PatientInnen arbeiten und versuchen rauszufinden, wo das herkommt, auf was stoßen Sie da?
Also gibt es sehr große Unterschiede. Mhm. Erstmal können sich natürlich alle körperlichen und psychischen Beteiligungen bunt mischen. Also ich kann einen größeren körperlichen Anteil in der Entstehung haben und einen geringeren psychischen umgekehrt. Mhm. Aber man kann grob gesagt vier chronische Schmerzerkrankungstypen unterscheiden. Das eine wäre, wo der Beginn ausschließlich somatisch ist, dass wir zum Beispiel die Post-Zoster-Neuralgie, also wo sozusagen Nervenschäden durch eine Varicella-Zoster-Infektion stattfinden, also das Windpockenvirus, mhm. was dann später durch Stress oder Immunschwäche im Erwachsenenalter nochmal reaktiviert wird mhm. und dann an diesen Nervenenden aktiv wird. Mhm. Wenn man jünger ist, vielleicht in unserem Alter, kommt das noch nicht so sehr zum Tragen, aber schon ab etwa 60 können dann Schäden an diesen Nerven entstehen, die nicht mehr so leicht repariert werden können. Mhm. Deswegen wird ja auch zum Beispiel diese Varizella-Zoster-Impfung ab 60 empfohlen. Mhm. Und wenn das dann nicht mehr gut repariert werden kann, dann habe ich einen Nervenschmerz, mhm. ähnlich wie, sagen wir, beim Amputationsschmerz. Da ist sozusagen der Nerv selber in der Körperperipherie betroffen und verursacht Schmerzsignale. Mhm. Auch wenn jetzt gar keine direkte Schädigung droht, aber sozusagen die Nervenreizung, die dort vor Ort zu finden ist, die sorgt immer wieder für Aktivierung und für das Schmerzempfinden. Mhm. Solche Patienten können extrem belastet und schmerzgeplagt sein, so dass sich das immer dann auch psychisch meistens in Form von Depression niederschlägt. Mhm. Bis hin auch, dass man so verzweifelt werden kann, dass man die Lust am Leben verliert. Mhm. Das sind also schon sehr gravierende Schmerzerkrankungen. Mhm. Die lassen sich aber eigentlich auch in der Regel ganz gut medikamentös behandeln, mhm. In Kooperation mit Schmerztherapeuten und auch psychosomatischen Medizinern. Mhm. Und dann gibt es sozusagen etwas losgelöst davon drei verschiedene Typen von chronischen Schmerzerkrankungen, die mehr psychischen Ursprungs sind. Mhm. Das eine wären also die sogenannten funktionellen Schmerzerkrankungen, bei denen spielen meistens Angst- oder Zwangssymptome eine Rolle. Mhm. Also wenn man sozusagen sich immer sehr zusammenreißt, den Rücken gerade macht, sich durch irgendwas durcharbeitet, mhm. über eigene Belastungsgrenzen geht, dann können vielleicht chronische Rücken-Nackenschmerzen eintreten mhm. im Laufe der Zeit. Oder es kann bei einer ausgeprägten Angsterkrankung, die Angst sitzt einem förmlich im Nacken, können erhebliche Verspannungen im gesamten Schulter-Nackenbereich auftreten. Mhm. Wenn das eine gewisse Zeit andauert, dann kann das auch sehr chronifizieren. Mhm. Beides ist eigentlich ganz gut behandelbar durch Psychotherapie, aber das braucht da häufig eine längere Psychotherapie, weil da innere Einstellungen, Konfliktmuster, mhm. bearbeitet werden müssen. Das ist meist nicht mit einer Kurzzeittherapie getan. Mhm. Dann gibt es die sogenannten somatoformen Schmerzstörungen. Mhm. Da haben wir es mit einer erhöhten Stresssensitivität zu tun. Und diese erhöhte Stressempfindlichkeit führt dann dazu, dass bestimmte Stressreize auch Schmerzerleben mit auslösen. Mhm. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass wir das wird vermittelt über das sogenannte Bindungssystem, dass sozusagen schwierige Beziehungsmuster, die man vielleicht in der Kindheit und Jugend erlebt hat, dann mhm. später wieder reaktiviert werden. Mhm. Und darüber entsteht dann vielleicht bei erneuten Erfahrungen von Ausgrenzung oder Belastung in sozialen Beziehungen entsteht dann wiederum ein Schmerzerleben, was aber eigentlich keinen körperlichen Ursprung dann mehr hat.
Das heißt, da einmal kurz eingehakt, die betroffenen Personen kommen dann zu Ihnen und sagen, irgendwas ist mit mir, aber ich kann es nicht greifen, oder weil gerade wenn dieser körperliche Ursprung nicht da ist, also das muss ja total diffus dann sein, oder? Dieses Schmerzerleben, oder was beschreiben die genau? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel?
Das können auch chronische Kopfschmerzen, Rückenschmerzen sein. Mhm. Das kann sich im gesamten Körper niederschlagen mhm. oder auch in Form einer Fibromyalgie, also eines diffus veränderten Schmerzerlebens. Mhm. Und der Schmerz wird häufiger als diffus, dumpf, drückend, quälend, belastend mhm. erlebt, aber nicht so sehr als hell, spitz, stechend und akut.
Okay. Und dann sprachen Sie noch von der vierten Form?
Genau, die vierte Form wäre jetzt ein Schmerz, der im Zuge von posttraumatischer Belastungsstörung auftritt. Also mhm. einfaches Beispiel, jemand ist durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Mhm. Vielleicht dann auch musste mehrfach operiert werden und erlebt dann anstelle dieses Verletzungsgebietes immer wieder, vielleicht in bestimmten Situationen, vielleicht mhm. wenn er im Stress im Straßenverkehr die Sirene hört vom Rettungswagen, erlebt dann nochmal verbunden mit dieser Stresssituation diesen Schmerzreiz, so als wäre der gerade erst gewesen. Mhm. Das ist sozusagen wie eine Körpererinnerung, eine traumatisch verursachte Körpererinnerung. Mhm. Und das ist auch nochmal ein ganz eigenes Gebiet psychischer Schmerzerkrankung, psychisch bedingter Schmerzerkrankung, der aber auch gut behandelbar ist mit traumaspezifischer Therapie.
Okay. Das ist ja jetzt wirklich sehr breit gefächert. Wenn die Menschen, ob das so einfach ist oder nicht, sprechen wir gleich noch drüber, den Weg zu Ihnen gefunden haben. Wie sieht die Diagnostik aus?
Also wir führen immer erstmal eine ausführliche Anamnese durch, versuchen im Vorfeld schon, bevor jemand stationär kommt, alles Körperliche weitgehend abgeklärt zu haben, dass wir nicht nochmal jemanden zum Orthopäden, zum Neurologen schicken müssen, sondern in Ruhe dann auch die unsere Diagnostik machen können. Das braucht meistens so im stationären Bereich 10 bis 14 Tage, bis wir ein umfassendes Bild haben über die Vorgeschichte und die Art der Beziehungsgestaltung und der gesamten Biografie. Und ausgehend davon würden wir dann ein Behandlungsprogramm erstellen, was diesen Aspekten dann gerecht zu werden versucht.
Aber ganz kurz nochmal, das heißt, die Menschen kommen zu Ihnen und haben da schon jegliche körperliche Abklärung hinter sich sozusagen.
Jedenfalls die somatische ist in der Regel abgeschlossen. Manchmal finden wir, dass irgendwie ein kleiner Aspekt vielleicht noch nicht hinreichend beachtet wurde, dann holen wir den noch nach. Aber das meiste ist eigentlich schon im Vorfeld passiert.
Okay. Und wie sieht, wahrscheinlich kann man es nur schwer pauschalisieren, aber wie sieht die Behandlung aus? Also gibt es da so wirklich so ein paar Punkte, bei dem, die Sie bei allen beachten oder was, auch wenn es dann individuell in die Therapien geht, aber trotzdem, was jeder erfährt sozusagen in Behandlung?
Also essentiell, und das trifft jetzt nicht nur für Patienten mit Schmerzerkrankungen zu, ist erstmal ein gemeinsames Krankheitsmodell sozusagen zu entwickeln, also genau zusammen zu verstehen, wie konnte die Störung, sage ich jetzt doch mal, entstehen und vielleicht auch chronifizieren. Und ausgehend von diesem Krankheitsmodell entwickeln wir dann ein Therapiemodell, was eben genau an diesem Problem versucht anzusetzen. Nun haben viele Patienten erstmal die Schmerzen erleben ja nur den Schmerz und nicht die Probleme, die vielleicht noch dahinter stehen, das Ganze verursachen. Da gibt es ein Behandlungsverfahren, das nennt sich Biofeedback, mit dem können wir genau diese Zusammenhänge ganz gut nachweisen. Das heißt, wir können dann zum Beispiel durch kleine Stresstests erfahrbar machen, dass eine Stressbelastung unmittelbar zum Anstieg des inneren Stresses und damit auch der Symptomatik und der Schmerzsymptomatik führt.
Wie läuft das genau ab?
Man wird an einen Computer angeschlossen mit verschiedenen Elektroden, die Körpersignale ableiten. Das ist der Hautleitwert zum Beispiel oder die Atmung, die Pulsfrequenz. Und anhand dieser Daten kann man dann die Stressbelastung ablesen. Also früher gab es diesen Lügendetektor, das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip. Da wurde immer der Hautleitwert genommen, also jemand, der eine erhöhte Schweißdrüsensekretion unter Anspannung hat, bei dem steigt eben dieser Wert, der Widerstand nimmt ab und darüber kann man sozusagen auf die Anspannung rückschließen. Also das funktioniert auch natürlich auch bei Gesunden, die geraten auch durch einfache Stresstests unter Anspannung. Also wenn wir beide jetzt vor einer Kamera von 107 rückwärts zählen müssten, eine ganz einfache Aufgabe eigentlich, oder ein kleines Lied vorsingen müssten, was man auch so ja nicht ohne weiteres immer im Alltag macht, das ist schon ein kleiner Stressreiz. Der wird bei uns beiden wahrscheinlich auch zu einer erhöhten Schweißdrüsensekretion führen, die wir gar nicht so direkt merken, aber die ist messbar. Ähnlich kann es zu einer erhöhten Muskelanspannung kommen und zu einem leichten Anstieg der Herzfrequenz.
Okay.
Und bei Patienten ist nur das interessant, dass die häufig nicht diesen Zusammenhang bisher gar nicht bemerkt haben. Dass die erhöhte Anspannung vielleicht auch zu einer erhöhten Muskelanspannung im Schulter-Nackenbereich oder am Rücken führt. Und dass diese erhöhte Anspannung auch mit dem Schmerz zusammenhängt. da auf diesem Weg gelingt es also häufig sehr gut, diese Zusammenhänge erklärbar zu machen, verstehbar zu machen.
Das heißt, nochmal für mein Verständnis, also die PatientInnen sind mit verschiedenen Elektroden ausgestattet in verschiedenen Bereichen, hängen an einem Monitor sozusagen und werden einem Stresstest ausgesetzt. Zum Beispiel eigentlich, ist das sowas wie...
Das wäre sowas 107. Wie von 100 rückwärts zählen, okay, in 7er Schritten.
In 7er Schritten von 100 rückwärts zählen. Okay, das heißt ein kleiner Stresstest und in dem Moment können die live sozusagen beobachten, was in dem Moment, wo sie das machen sollen, auf dem Monitor passiert. Und sie stehen daneben und erklären, was da passiert, oder?
Der Biofeedback-Therapeut, wir haben da einen eigenen Therapeuten, auch einen Psychologen, der begleitet den Patienten dabei und kann dann auch erklären, wie das zu verstehen ist. Und nun wäre es jetzt mit dem Stresstest natürlich nicht getan, sondern man muss dann ausgehend davon versuchen, auch ein geeignetes Entspannungsverfahren zu entwickeln. Also es dient immer beiden, sowohl der Psychoedukation, also der Erklärung der Beschwerden und dann aber auch einem Entspannungsverfahren zu finden, was dann passt. Es nützt ja nichts, wenn ich, sagen wir mal, immer mit Muskelanspannung und Schmerz reagiere und kann eigentlich nur meine Herzfrequenz ein bisschen runterregulieren. Man wird schon ein Verfahren dann finden, was dann auch die Muskelanspannung reduzieren hilft.
Und jetzt haben Sie auch vorhin schon, noch bevor es um Biofeedback ging, mehrfach das Wort Stress benutzt. Ist es denn so, dass Schmerz in einem Großteil der Fälle durch eine Art Stress entsteht?
Ja, also die sowohl die beiden Schmerzgruppen, die ich vorhin nannte, kann man darunter fassen. Letztlich ist sozusagen die Anspannung des Ängstlichen, der mit Muskelanspannung reagiert, ja auch ein chronischer Stresszustand. Oder auch jemand mit einer zwanghaften Persönlichkeit, der sich immer zusammenreißt und unter Missachtung seiner körperlichen Belastungsgrenzen einfach weiterarbeitet, der hat ja auch einen erheblichen inneren Stress, weil wahrscheinlich innere Verbote, Gebote ihn zu so einem Handeln immer wieder auffordern. Oder nehmen wir das Beispiel der somatoformen Schmerzstörungen. Auch da geraten die Betreffenden immer wieder unter Stress, weil sie bestimmte Beziehungsmuster in ihre sozialen Interaktionen hineintragen, die dann eben problematisch sind und vielleicht beim Gegenüber zu einer Belastung führen oder umgekehrt beim Betreffenden dazu, dass er sich dazu neigt, sich empfindlich zurückzuziehen, häufig gekränkt zu reagieren. Das ist auch im Grunde eine Art chronischer Stresszustand, in den viele da geraten.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel mittels Biofeedback dieses Stresserleben mal bildhaft dargestellt habe und es geht ins Verstehen sozusagen, wie sind die Zusammenhänge und dann aber in die Behandlung. Was gibt es da für Möglichkeiten in der Behandlung? Also ich kann mir vorstellen, dass eine einfache, hier macht man ein paar Atemübungen, um runterzukommen, dass das nicht reicht.
Ja. Wobei Atemübungen gar nicht so schlecht sind, weil man in dem Moment, wo man auf die Atmung achtet, es häufig dazu kommt, dass die sich erstmal vertieft. Und dieses Vertiefen der Atmung ist schon was anderes als diese verklemmte Brustatmung sozusagen. Wenn man erstmal auf die Atmung achtet, dann atmet etwas tiefer und ruhiger in den Bauch hinein. Das ist schon gleich, hat schon gleich eine gewisse entspannende Wirkung. Wir versuchen eigentlich immer an diesen, wenn man sich mal so ein Teufelskreismodell vorstellt, gibt es verschiedene Punkte, wo man einhaken kann. Das erste wäre, erstmal zu feststellen, wo entsteht eigentlich der Stress? An welchen Punkten gerate ich da rein? Sind es mehr die sozialen Interaktionen oder dass ich mich leistungsmäßig so unter Druck setze? Und das zweite ist, wie reagiere ich eigentlich? Wie gehe ich auf diese Schmerzbelastung? Wie gehe ich mit der um? Viele Patienten haben so eine Schaukelbewegung aus Schonung und Überforderung, die sind, sagen wir mal, sehr leistungsmotiviert, begeben sich dann doch immer wieder in Situationen, wo sie sich überfordern. Selbst Menschen, die im Ruhestand sind, neigen vielleicht dazu, dann intensiv Gartenarbeit zu machen, stellen abends fest und spätestens am nächsten Tag, der ganze Körper tut weh, ziehen sich dann wieder sehr zurück, schonen sich und geraten dann in so eine Schaukelbewegung. Dann gibt's andere, die haben nicht dieses Schaukelmodell, nenne ich es mal, sondern die ziehen sich überwiegend zurück und schonen sich. Und durch diese Schonung verkürzen sich Sehnen, das Bindegewebe etwas weniger flexibel, Muskeln bauen sich ab. Dadurch entstehen körperliche Prozesse, die schon wieder die Schmerzentstehung begünstigen. Dem muss man häufig was entgegenwirken durch eine milde Mobilisierung erstmal. Aerobes Ausdauertraining ist wichtig, aber auch ein gewisser Muskelaufbau. In der Kombination kann man schon häufig, wenn man das ein bisschen durchhält, auch über die erste Schmerzverstärkung vielleicht hindurch, kann man schon wieder eine gewisse Schmerzentlastung manchmal erreichen. Dann sind Entspannungsverfahren schon essentiell, also jegliche Form, da muss man eben das Geeignete finden, angefangen von progressiver Muskelrelaxation, autogenes Training, dann die fernöstlichen Methoden, Tai Chi, Qigong, auch Yoga, noch mehr gymnastisch sozusagen orientiert. All das kann schon helfen. Und dann sind Ablenkungsstrategien auch nicht zu unterschätzen. Also man sagt häufig, hat so vom gesunden Menschenverstand, ja, dann lenk dich mal ab. Und das wird dann so dahingesagt und von den Betreffenden auch dann eher so als Ablehnung häufig erlebt. Gleichwohl haben sich aber Ablenkungsstrategien durchaus als wirksam erwiesen. Denn der Schmerz ist ja nur ein Sinn, den wir haben. Es gibt aber ein größeres Spektrum an Sinnen. Riechen, hören, schmecken. Man kann sich auch ablenken, indem man sich geistig, kognitiv mit etwas befasst. Aromatherapie kann auch eine Rolle spielen, also sich mit guten Gerüchen zu befassen, sozusagen die wahrzunehmen, darauf zu konzentrieren. Diese Ablenkungsstrategien können auch dazu beitragen, dass die Schmerzintensität abnimmt.
Spielen in der psychosomatischen Behandlung Gruppentherapien eine besondere Rolle? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade da man ja vielleicht sagen kann, okay, wir sitzen doch irgendwie alle im gleichen Boot. Also ein bisschen mehr als vielleicht in anderen Fachgebieten. Kommt da nochmal so eine Eigendynamik rein in der Gruppe?
Genau, also es gibt auch Erfahrungen mit auch selbst Patienten nur mit chronischen Schmerzen, die mit Gruppentherapie behandelt werden, die auch gut wirkt, wenn man eine gute Psychoedukation voranstellt. Und nicht nur der Effekt des gemeinsamen in einem Boot Sitzens spielt, wie Sie sagen, eine Rolle, sondern häufig gerade bei den Patienten mit somatoformen Schmerzstörungen hat sich gezeigt, dass es dort häufig gelingt, eben diese problematischen Beziehungsmuster zu bearbeiten, die dann entweder zu diesem Rückzug beitragen oder dass jemand seine Beziehungen vielleicht häufig auch stärker belastet, als ihm das selbst bewusst ist. Wenn es gelingt, diese Beziehungsmuster zu bearbeiten und dann am Ende befriedigendere auf mehr auf Austausch und gutes Miteinander ausgerichtete Kontakte zu führen, dann kommen die auch aus ihren chronischen Schmerzen wieder heraus und sind im Grunde sogar heilbar. Was manchmal über Jahre nicht für möglich gehalten worden ist, ist dann auf einmal doch möglich.
Okay. Ich würde gerne so einen ganz kurzen Break machen und zwar habe ich ein kleines Assoziationsspiel vor. Ich nenne Ihnen einzelne Begriffe und Sie reagieren wie auch immer darauf. Ich starte mal mit dem Begriff Sport.
Sport ist für mich, aber auch eben für viele Betroffene, ein ganz wichtiger Punkt, um aktiv zu bleiben, sich wirkmächtig zu fühlen, Spaß zu haben, sich auch an Grenzen auch mal zu kommen. Die Grenzen liegen natürlich bei Jüngeren etwas weniger niedrig als bei Älteren. sich sozusagen auch mit den Grenzen, mit Grenzerfahrungen zu befassen. Das ist, glaube ich, bei Sport auch ein wichtiger Punkt. Aber auch der Wettkampfaspekt, der kann ja auch sehr viel Spaß machen, wenn man es nicht übertreibt.
Ja. Machen Sie selber Sport? Wahrscheinlich.
Ja, ich spiele gern Tennis und jogge etwas.
Und, und beim Tennis sind Sie auch so im Wettkampfmodus dann?
Einigermaßen,
okay. Der nächste Begriff wäre Handchirurgie.
Ja, Handchirurgie war mal ein Gebiet, was ich eigentlich ursprünglich mal angestrebt habe, weil ich da meine erste Formulatur gemacht hatte und mich das so begeistert hatte. Ja. In einem relativ umschaubaren Gebiet was Gutes bewirken zu können und auch klar und schnell sichtbare Erfolge zu haben. Also es ist schon ein sehr befriedigendes, handwerkliches, chirurgisches Gebiet.
Das widerspricht ja so ein bisschen dem, was Sie eigentlich jetzt machen, oder? Dieses schnell, also ganz klar definiert plus schneller Erfolg. Das ist ja jetzt in Ihrem jetzigen Bereich nicht immer ganz so.
Ja, man braucht schon längeren Atem. Aber Erfolge haben wir auch. Also es ist für Außenstehende vielleicht nicht so sichtbar, aber ungefähr 80% unserer Patienten gehen in deutlich gebessertem Zustand. Kann man natürlich fragen, was ist mit den 10 bis 20, bei denen das nicht der Fall ist. Aber erstmal, wenn man diese 80% nimmt, haben wir doch eher große Effektstärken in unserer Therapie, die auch nachhaltig sind, also auch in Katanesen dann überprüft. Und das ist schon sehr befriedigend, zumal wir Patienten eben dann sehr gut kennenlernen, über eine längere Strecke ja auch begleiten. Wenn ich jetzt handwerklich operiere, dann habe ich den Fokus auf mein OP-Gebiet und habe vielleicht nach 2 Tagen schon wieder vergessen, wer der Patient war, wenn es keine Komplikationen gab. Natürlich auch gut geholfen meistens, aber der Fokus ist mehr dann auf das umschriebene Störungsgebiet und wir haben immer den gesamten Menschen und, vor uns und sind an dessen Entwicklung auch auf ganz andere Weise nochmal an dessen Entwicklung beteiligt.
Klingt auf jeden Fall nicht so, als würden Sie es bereuen, dass Sie kein Handchirurg geworden sind.
Nein, meine handwerklichen Fähigkeiten versuche ich dann privat auszuleben.
Okay, verstehe. Der nächste Begriff ist Führungskraft.
Ja, Führungskraft, Führungsstärke wird ja manchmal, glaube ich, missverstanden als so etwas, dass man nur ordentlich genau auf den Tisch schauen muss und dann spuren alle. Also ein direktives, autoritäres Führungsmodell. Und wenn man sich umschaut in der Politik, also in der Weltpolitik, ist ja, gibt es ja viele Beispiele dafür, dass es irgendwie eine Sehnsucht gibt nach starken Führern. Das ist aber in einem kleineren, in dem Mikrokosmos von Unternehmen häufig ja interessanterweise nicht mehr gewünscht. Ja. Da erwartet man eher eine Führung auf Augenhöhe, einen kooperativen Führungsstil, wo man versucht, gute Lösungen gemeinsam zu entwickeln und nicht so viel vorzugeben. Natürlich gibt es Grenzen, Rahmenbedingungen, die auf die auch ein Chef achten muss. Und ohne die es nicht geht, aber bei vielen Entscheidungen ist es eben wichtig, die Mitarbeitenden mitzunehmen und zu beteiligen, da immer wo es geht. Und das ist für mich auch Führungsstärke, dass man im Gespräch versucht, vieles zu lösen und zu klären.
Glauben Sie eigentlich, dass das nur dann jetzt für sich gilt oder ist das allgemein, würden Sie sagen, in dem, ich sag mal, im psychiatrischen und psychologischen Bereich so, dass man da anders miteinander umgeht? Also ich kann mir das so vorstellen, weil es geht ja letztendlich in den Berufen darum, mit Menschen umzugehen und Menschen zu verstehen. Was haben Sie da für eine Einschätzung?
Ja, ich glaube, das hängt aber auch davon ab. Natürlich haben wir in unserem Fachgebiet vielleicht eine größere Fähigkeit, auch sowas auszuhalten, also Ambiguitäten und Unsicherheiten auszuhalten und auch sind mehr dafür geschärft, das Gegenüber im Blick zu behalten und nicht über den Kopf des anderen irgendwas zu machen. Aber wir haben natürlich, muss man natürlich fairerweise sagen, auch häufig etwas mehr Zeit in allen und können uns das dann auch erlauben. In allen Gebieten der Notfallmedizin, da ist man viel mehr natürlich auf ein direktives Vorgehen angewiesen, wo einer dann das Sagen hat. Und da ist es ja auch funktional.
Verstehe. Einen Begriff habe ich noch für Sie, das wäre Schlaf.
Ja, Schlaf wird, glaube ich, von manchen über- und von anderen unterschätzt.
Okay.
Es gibt, und zwar wird es, glaube ich, von denen überschätzt, die so ein Schlafideal haben. Der Schlaf muss sozusagen immer ungestört sein, muss eine Mindeststundenanzahl beinhalten. Mhm. Und sonst kann es mir nicht gut gehen. Also wenn man ein sehr rigides Schlafideal hat, kann das so im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv wirken, weil man dann unter Stress gerät, sozusagen unter Schlaf- oder Einschlafstress gerät. Mhm, und der ist natürlich genau kontraproduktiv zu dem, worum es beim Schlaf geht, nämlich sich dem irgendwie zu überlassen und langsam zur Ruhe zu kommen, in Schlaf zu finden. Mhm. Das kann man ja nicht aktiv herstellen. Man muss es geschehen lassen. Deswegen ist so ein rigides Schlafideal häufig ein Problem. Mhm. Er wird manchmal aber auch von denjenigen wiederum unterschätzt, die vielleicht sehr leistungsorientiert unterwegs sind und die den auch mehr wie so ein, ja, so etwas missachten. Ja, der muss dann eben auch kommen. Ja? Ich arbeite bis spät abends um 22 Uhr. Zum Runterkommen dann noch vielleicht ein, zwei Flaschen Bier oder Wein und dann muss auch bitte schön der Schlaf einsetzen. Das gelingt dann auch nur begrenzt. Die Schlafqualität ist dann eben bei so einem Muster auch häufig gestört, weil Rauschmittel meistens nicht die Schlafqualität verbessern, sondern die Tiefschlafphasen sind dann nicht so ausgeprägt, auch die Traumschlafphasen nicht so sehr. Insofern ist Schlaf schon wichtig als natürlich als Regenerativum. Aber man stirbt eben auch nicht gleich, wenn man mal ein, zwei Nächte nicht gut geschlafen hat.
Ja.
Selbst eine schlaflose Nacht kann man überstehen. Also man muss da auch manchmal etwas entkatastrophisieren.
Verstehe. Ich hatte jetzt so Begriffe wie Sport und Schlaf drin, weil ich mich frage, um zurück aufs Thema zu kommen, inwieweit ich denn vielleicht selbst auch Somatisierungsstörungen, Somatoformen, Schmerzstörungen gegebenenfalls vorbeugen kann. Anders gefragt, gibt es denn bestimmte Risikofaktoren für somatoforme Störungen, sage ich jetzt mal?
Also die Risikofaktoren sind schon sehr klar, gerade bei den somatoformen Störungen, sexueller Missbrauch, Traumatisierung körperlicher Art, auch Kinder, die ohne Narkose, also ohne hinreichende Schmerzstillung Operationen über sich ergehen lassen mussten. Also sozusagen Erfahrungen in der Kindheit, die von Gewalt und Missbrauch geprägt sind, manchmal auch durch emotionale Vernachlässigung, also frühe Verantwortungsübernahme für ein jüngeres Geschwisterkind bei einem ganz geringen Altersabstand. Das können sozusagen so frühe Stressbelastungen sein, die dann später eine Schmerzerkrankung bahnen.
Das sind jetzt Sachen, die Sie eben genannt haben, wie Traumatisierung beispielsweise, auf die habe ich ja leider keinen Einfluss. Gibt es denn irgendetwas anderes, was ich vorab tun kann, um ja das Risiko ein bisschen zu minimieren, davon nicht betroffen zu sein?
Also ich glaube, regelmäßiger Sport, gute soziale Beziehungen, Entspannungsübungen in den Alltag einbauen. Ja, Work-Life-Balance ist auch so ein viel gebrauchter Begriff, aber es ist schon wichtig, also irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, immer zu den Dingen, die vielleicht zu einer einseitigen Belastung führen, sei es psychisch, mental oder auch körperlich. Also jemand, der auf dem Bau arbeitet, braucht sicher einen anderen Ausgleich in der Freizeit als ein Schreibtischarbeiter, der einen ganzen Tag lang auf seinem Stuhl sitzt. Also Ausgleich ist natürlich dann immer das, was man dann nicht sonst schon macht.
Okay. Und wenn ich jetzt selber aber merke, okay, irgendwie ich habe hier ein Problem und komme damit nicht so richtig weiter, kann es mir vielleicht auch selbst nicht erklären, gibt es ja manchmal wirklich so Geschichten, dass die Menschen von Arzt zu Ärztin und wieder zurückrennen und einfach ja, es vermeintlich kein Problem gibt sozusagen. Erleben Sie das oft und was bedeutet das für die Menschen?
Ja, das sind häufig natürlich unglückliche Entwicklungen, wenn jemand sich immer durch häufige Arztwechsel eigentlich eine Besserung verspricht und die dann doch nicht erreicht. Mhm. Und wenn sich so ein Muster einstellt, der Vorbehandler wird entwertet und der aktuelle Behandler wird wieder sehr idealisiert. Mhm. Und dann kommt das immer wieder zum selben. Ja? Erstmal wird dem Patienten wieder Hoffnung gemacht, vielleicht auch die Befunde des Vorgängers in Frage gestellt. Das trifft dann auf diese Mühlen, die genau dieses Modells. Und dann kommt jemand gar nicht aus dieser Chronifizierung, dieses Ärztehoppings raus. Mhm. Das kann manchmal gelingen, das zu unterbrechen, wenn es dann mal einen Kollegen gibt, der entweder auf die Idee kommt, dann eben psychosomatisch mal vielleicht auch stationär zu intervenieren, oder der von sich aus auch sagt, das geht ja manchmal auch beim Hausarzt, solche Prozesse zu abzukürzen oder zu unterbinden, wenn man nicht so sehr so übermäßig hohe Erwartungen schafft, sondern mehr mal genauer hinguckt, was ist jetzt eigentlich in dieser konkreten Situation erreichbar, womit muss man sich arrangieren und an welcher Stelle hilft auch keine weitere Diagnostik. Man kann natürlich, wir haben manchmal so Fälle, da wird dann durch immer noch mehr Diagnostik natürlich auch immer noch was festgestellt. Mhm. Ist ja nicht so, dass man nicht dann doch noch irgendwo eine kleine Verkalkung hat. Irgendwas lässt sich schon finden und das verunsichert natürlich dann wiederum den Patienten, der dann dachte, an der Stelle sei doch schon alles untersucht worden und in Ordnung. Also da müssen manche Mediziner sich auch selbstkritisch fragen, ob die Diagnostik da nicht genau dem Anliegen eigentlich einen Bärendienst erweist, den Patienten zu beruhigen, wenn am Ende das Gegenteil eintritt.
Und umgekehrt höre ich immer mal wieder, dass ÄrztInnen auch gerne dann so sagen, also sich nicht richtig, also in der Diagnostik so, ja, nee, ich habe mir das angeguckt, das ist psychosomatisch. Also das ist ja so der umgekehrte Fall, oder? Ist das was, was Ihrer Wahrnehmung nach zunimmt?
Man muss eben gucken, ob es ist nicht glücklich und günstig, wenn das eine Ausschlussdiagnose ist. Nur weil ich somatisch nichts gefunden habe, dann muss es wohl psychisch oder psychosomatisch sein. Mit psychosomatisch ist ja auch erstmal gar nichts erklärt. Da hat man ja nur gesagt, irgendwie hängt da was zusammen. Aber diese Ausschlussdiagnose ist jedenfalls nicht günstig, weil wir versuchen schon in unserem Fachgebiet die Diagnose positiv zu stellen. Also es muss dann auch irgendwie nachvollziehbar sein anhand der Lebensgeschichte oder der aktuellen Belastung und im Zusammenhang mit den biografischen Erlebnissen, warum jemand jetzt in dieser Situation diese Symptomatik entwickelt. Ich erinnere mich auch an einzelne Fälle, wo wir auch zu dem Ergebnis gekommen sind, da liegt jetzt keine psychische Verursachung vor. Da muss man auch nochmal genauer, doch eben eine genauere Diagnostik in Hinsicht organmedizinisch betreiben, um das hinreichend abzuklären.
Was raten Sie denn Menschen, die ja entsprechend, ich sag jetzt mal, ja, diffuses Schmerzerleben haben und schon lange von A nach B gelaufen sind und irgendwie so richtig organisch nichts zu finden ist?
Genau, dann würde ich schon psychosomatische Diagnostik zum Beispiel bei uns empfehlen. Und dass wir dann auch mal fernab von der Alltagsbelastung auch mal stationär sich eine Weile mal Zeit nimmt. Das können vielleicht im ersten Schritt auch mal nur 4 bis 6 Wochen sein, wo man mal die Alltagsbelastung außen vor lässt und mal in Ruhe guckt, was liegt eigentlich genau vor. Da kann das Biofeedback, kann dann bei uns auch zum Einsatz kommen, diverse Entspannungsverfahren, die wir anbieten, Gruppentherapie, intensive Einzeltherapie. Der soziale Aspekt ist auch nicht zu vernachlässigen. Also wir haben auch eine Sozialarbeiterin, mit der wir ganz gut die sozialen Belastungen, also was liegt an der Arbeitsstelle vor an Belastung, was lässt sich da vielleicht verändern und auch auf diese Erkrankung dann hin verändern.
Klingt jetzt ja eigentlich erstmal nach einem guten Rat, vorbeizukommen und einiges über auch Wochen abklären zu lassen. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch Sie Wartelisten haben, oder? Wie ist so der Andrang?
Ja, wir haben in beiden Bereichen, sowohl im Bereich für die gesetzlich Krankenversicherten als auch für die Privatkrankenversicherten, haben wir gewisse Wartezeiten. Aber das, wenn man jetzt nicht unbedingt hohe Ansprüche an ein Einzelzimmer stellt und besondere Unterbringung, dann kann das schon relativ zeitnah auch losgehen.
Okay. Was würden Sie grob schätzen, die Menschen, die bei Ihnen stationär waren? Wie verlassen die die Klinik? Also ist das in einem Großteil so, dass sie wirklich, ja, dass das ein großer Gamechanger war, sozusagen da gewesen zu sein?
Also für viele schon. Mhm. Man weiß bei Beginn der Therapie nie, wie groß der Schritt sein wird, den die Einzelnen so machen. Mhm. Also es ist ganz selten, dass jemand mal sozusagen einen Schritt zurückgeht. Mhm. Die meisten schaffen irgendeine Entwicklung weiter. Mhm. Manchmal sogar eben auch eine wirklich lebensverändernde. Wobei wir das nicht unbedingt empfehlen. Wir geben eher den Ratschlag, also auch während der Therapie keine lebensverändernden Entscheidungen zu treffen, weil man sich natürlich manchmal unter den Bedingungen der stationären Therapie mehr zutraut und sei es jetzt, sich vom Partner zu trennen, eine neue Beziehung einzugehen oder die Arbeitsstelle zu kündigen. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die wollen gut überlegt sein. Ja. Aber die meisten kommen doch in bemerkenswerter Weise ihren Therapiezielen näher, wenn die nicht zurückgegriffen sind.
Mhm. Gibt es denn etwas, was Sie zum Abschied immer sagen? Irgendwas, was Sie noch mitgeben?
Ich weiß nicht, ob ich sage es, glaube ich, nicht immer, aber ich sage schon häufiger, dass mich interessieren würde, wie es dann so weitergegangen ist. Mhm. Leider hören wir von vielen dann nicht mehr. Ich werte das immer erstmal als ein gutes Zeichen, aber wir hören häufig eben, wenn es gut weitergegangen ist, nicht mehr davon, wie es genau weitergegangen ist. Und das würde mich natürlich schon interessieren. Da haben wir einen Nachteil natürlich gegenüber den ambulanten Behandlern, die das dann besser immer nachverfolgen können.
Okay, verstehe. Gut, ich verabschiede mich mit ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Ja, sehr gern.
Und das war's schon wieder mit Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Wie immer gilt, bei Fragen, Wünschen und Anregungen meldet euch einfach über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.